HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn. Guten Tag.
Schuld war nur der Bossa Nova. Was kann ich dafür?
Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. It constituted a critical lapse in judgment and a personal failure on my part, for which I am solely and completely responsible.
Die Frauen sind schuld daran, dass ich nicht treu sein kann. Ich bin doch ein Mann.
Schuldgefühl vergiftet die Seele. Das ist so wie eine Tarantel, die ihr Gift gespritzt hat und das überall sich verteilt in uns. Und dann werden wir schlecht.
Soll man mit einer nur durchs Leben wandern? Das wäre doch rücksichtslos gegen all die vielen anderen.
Schuldgefühle sind komplizierte Gefühle.
Wir sind edel, hilfreich und gut. Und immer, wenn wir diesem Ideal nicht hundertprozentig entsprochen haben, dann entsteht eine innere Unruhe.
Ein bleischweres Gefühl im Nacken, ein dumpfes Brennen in der Brust.
Aber ganz generell sollten wir nicht immer mit einem schlechten Gewissen rumlaufen, weil wir auch mal an uns denken.
Schuld war nur der Bossa Nova. Was kann ich dafür? Schuld war nur der Bossa Nova.
Shame on you, rief die Klimaaktivistin Greta Thunberg bei ihrem Auftritt vor der UNO den versammelten Politikern vom Rednerpult aus zu. Schande über euch, schämt euch. Und die meisten der angeschrienen Politiker schlugen tatsächlich die Augen nieder. Die Scham ist die Herrin der Emotionen. Sie schwebt über allem, steht hinter allem, wacht über alles. Sie sortiert ständig ein, uns und unsere Gefühle. Richtig oder falsch, akzeptiert oder unerwünscht. Und wenn wir gefehlt haben, sei es auch nur vor unserem eigenen Anspruch, dann zwingt sie uns, die Augen niederzuschlagen. Sie treibt uns die Röte ins Gesicht und den Schweiß auf die Stirn. Dann würden wir uns am liebsten in Luft auflösen. Ein unnötiges, ein peinliches Gefühl. Und doch ein Kompass, der uns durchs Leben führt und unser Zusammenleben mit anderen überhaupt erst möglich macht. Andererseits, warum schämen sich Diebe oder Betrüger nicht? Oder höchstens dann, wenn sie erwischt werden? Weil Scham viel mit diesem anderen zu tun hat, mit denen wir zusammenleben. Und weil es peinlich ist, erwischt zu werden. Auch bei einem Missgeschick, selbst bei der Ansteckung mit einem unsichtbaren Virus, können sich manche schämen. Ist doch peinlich, dass ausgerechnet mir das passiert. Wenn es peinlich wird, dann können sich übrigens auch Tiere schämen. Schäm dich, aber richtig, der Tag in HR2 Kultur. Wir beginnen mit einem Ausschnitt aus einem Feature von Priska Straub. Scham, das quälende Gefühl.
Die Scham. Sie lauert überall im Alltag und kann uns dennoch unerwartet intensiv treffen. Und es geht gerade nicht darum, die Frauentoilette mit dem Männerpissoir zu verwechseln, die Zahnpasta-Reste im Mundwinkel erst im Bürospiegel zu entdecken oder erst abends zu bemerken, dass man den ganzen Tag lang den Pullover auf links getragen hat. Solche Dinge sind zwar peinlich, aber am Ende doch nur ein Missgeschick und entsprechend schnell wieder vorbei. Peinlichkeit bleibt an der Oberfläche. Sie ist sozusagen die kleine Schwester der Scham. Der Philosoph Daniel Tyradellis.
Wenn einem jetzt ein Pups peinlicherweise in einem Interview entfährt, dann würde ich das als Peinlichkeit werten, weil ich unterstelle, dass Sie wissen, dass ich das an sich im Griff habe. Wenn ich aber das Gefühl habe, dass Sie ohnehin jetzt schon denken, Gott, der ist jetzt nicht so ganz bei Kette, dann könnte das eher zur Scham führen, weil ich dann denke, ja, die glaubt wirklich, ich hätte mich nicht im Griff. Und das ist schwer auszuhalten.
Scham geht also ganz besonders tief und betrifft die ganze Person. Wir haben etwas erlebt oder getan, von dem wir wissen oder zumindest mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen, dass es das Umfeld nicht akzeptiert. Wir fühlen uns verurteilt, vielleicht sogar mit unserem ganzen Wesen in Frage gestellt, so Daniel Tyradellis.
Scham ist ein menschlicher Basisaffekt, aber er ist in gewisser Weise ein besonderer, weil er ein durch und durch sozialer Affekt ist. Das heißt, Scham tritt dann ein, wenn man sich des Blickes der anderen oder des anderen gewahr wird. Das heißt, man realisiert, dass das, was man ist, immer auch abhängig davon ist, was andere in einem sehen. Und da kann man sich auf den Kopf stellen, das kann man nicht ändern.
Ohne den Blick von außen gibt es zunächst keine Scham. Allerdings muss dieser fremde Blick nicht einmal tatsächlich auf uns gerichtet sein. Es reicht schon, wenn wir ihn uns vorstellen. Dann kann ich mich auch ganz alleine schämen. erklärt der Psychologe Jens Tiedemann.
Es kann auch ein verinnerlichter Blick sein. Also ich kann mich auch vor mir und ganz konkret vor meinem eigenen Ideal von mir schämen. Dass ich diese verinnerlichten Normen, wie ich gerne wäre, dass ich damit in Konflikt komme. Das ist ja das, was Scham ausdrückt. Ich muss mich mit meinem eigenen Ideal von mir muss ich mich auseinandersetzen und das lässt mich schämen. Das ist mitunter die schlimmste Schamform.
Scham kann also dazu führen, dass wir unser gesamtes Selbst negativ bewerten. Wer sich extrem schämt, empfindet eine existenzielle Beschädigung.
Da Scham so nah an meinem Selbst liegt, halte ich es auch für das unangenehmste aller Gefühle, weil was droht ist, ich nenne es einmal eine Selbstimplosion, also dass man selbst in einer schweren Scham droht, auseinanderzufallen. Das ist bei wenigen Emotionen der Fall. Es ist eine Selbstvernichtung und wir müssen uns ja auch vorstellen, woher das kommt. Gruppenzusammenhalt war früher in unserer Entwicklungsgeschichte enorm wichtig. Was am meisten droht, ist ein sozialer Ausschluss. Früher hat es tatsächlich unser Überleben bedroht, also aus der Gesellschaft ausgestoßen zu werden.
Soweit der Ausschnitt aus dem Feature von Priska Straub über die Scham. Professor Bettina Schurke, Psychologin an der Evangelischen Hochschule Darmstadt, guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Scham, haben wir eben gehört, kann bis zur Selbstvernichtung führen. Aber wieso haben wir ein solches gefährliches Gefühl, das uns so sehr bedroht? Wo kommt es her? Erste Frage, ist es angeboren?
Also zumindest ist die Anlage dafür da, die Möglichkeit, die gehört zu unserem Menschsein und die ist, würde ich mal sagen, in unseren Anlagen, unserem Nervensystem als Potenzial da. Und dann, aber sie muss ausdifferenziert werden erst.
Dann gibt es sicher den erlernten Teil des Schamgefühls, sonst würden sich verschiedene Menschen aus verschiedenen Kulturen oder auch nur aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten nicht für verschiedene Dinge schämen.
Ja, auf jeden Fall. Das würde ich sagen, ist richtig. Es gibt diesen erlernten Anteil, der in erster Linie in dem liegt, also wofür wir uns schämen. Denn Scham, wie das auch vorher schon gesagt wurde, hängt ja mit den Normen und Regeln zusammen. Und die sind in Gesellschaften sehr unterschiedlich. Und insofern, ja, müssen wir diese Normen und Regeln erstmal lernen. Genau.
Und wenn wir auf die Welt kommen, dann die Kinder können sich ja noch nicht schämen. Die müssen das erst lernen von den Eltern, die sagen, schäm dich. Und das Kind lernt dann, wofür es sich schämen soll, oder? Wie geht das?
Das ja, aber es gibt bestimmte Dinge, die in der Entwicklung passieren müssen des Kindes erstmal. Und das, also Scham ist eben ein sehr komplexes, schwieriges Gefühl, was ja mit einer Selbstbewertung einhergeht, wie wir auch gehört haben.
Es muss ein Bewusstsein von sich selbst geben.
Genau, und dafür muss ich erstmal ein Bewusstsein haben, dass ich eigentlich so ein eigenes Ich, eine eigene Person bin. Und das ist bei Kindern meistens schon so, würde ich mal sagen, so ab anderthalb Jahre, sagt man so grob, ist das da. Und dann kommen aber noch mehr Dinge dazu. Ich muss natürlich erstmal sowas wie Regeln und Standards lernen, sonst weiß ich ja gar nicht, dass ich vielleicht irgendwas falsch gemacht habe, dass es einen Grund gibt, sich zu schämen. Und ich muss auch mal so mitkriegen, dass die anderen mich bewerten. Das sind schon verschiedene Schritte und das dauert dann auch. Wir sagen meistens vielleicht so ab dem 3. bis 5. Lebensjahr können wir eigentlich ziemlich davon ausgehen, dass Kinder zur Scham in der Lage sind.
Dann sind die anderen aber schon mehr als die Eltern, dann ist schon Kita und dann sind schon Freunde und Erzieher und so weiter mit dabei.
Heutzutage ja. Früher oder vielleicht für eine Übergangsphase wurden Kinder vielleicht mal ausschließlich in der Familie sozialisiert. Aber da spielen alle mit. Also gerade auch die Gleichaltrigen können sehr beschämend sein, indem sie ein Kind auf sein Fehlverhalten hinweisen. Ja.
Die Scham ist ein sehr starkes Gefühl, haben wir schon gehört. Sie entwickelt sich so weit, dass wir am Ende gar niemanden mehr brauchen, der schäm dich sagt. Also wir schämen uns ganz von alleine, so wie das eben im Beitrag Ihr Berufskollege Jens Tiedemann gesagt hat. Wir verinnerlichen das so sehr, weil der Gruppenzusammenhalt in der Geschichte der Menschheit mal überlebenswichtig war. Das ist er heute nicht mehr. Was hat dieses Gefühl heute für eine gesellschaftliche Rolle?
Also dem würde ich heftig widersprechen, dass, dass es nicht mehr wichtig ist, der Gruppenzusammenhalt.
Sie meinen, in Corona haben wir das schon gelernt, dass der Gruppenzusammenhalt schon noch wichtig ist.
Auch ganz unabhängig davon. Also Wir erleben das immer über unsere ganze Kindheit und so weiter. Wir haben vielleicht manchmal die Illusion, die anderen nicht zu brauchen. Mhm. Aber also ich würde sagen, der Gruppenzusammenhalt ist nach wie vor wichtig. Wir werden die Scham, denke ich, nicht loswerden, also weil wir die anderen brauchen. Und Scham ist ja ein ganz wichtiges Hinweissystem auch. Wenn wir das nicht hätten, wenn wir nicht diese irgendwann dann vielleicht so im Grundschulalter oder so internalisierte Scham schon hätten, wo wir gar niemanden anderen mehr brauchen, dann bräuchten wir vielleicht von außen her ständig Regelsysteme, Sanktionen und so weiter. Also insofern kann man Scham nicht nur als was fürchterlich Peinigendes sehen, sondern Scham auch als ein etwas, was uns vor noch peinigenderen Erfahrungen schützen kann.
Also vielleicht vor Schuld und Strafe.
Genau.
Das ist ja der Unterschied.
Vor Schuld und vor, also vor allen Dingen auch vor externer Strafe. Ja, genau.
Mhm. Also das wäre dann schon, ich habe das ganz am Anfang gesagt, dass es ein Kompass ist auch, der uns einen Weg durchs Leben zeigt.
Genau. Und der sagt uns zum Beispiel auch solche Dinge wie, wo haben wir denn sowas wie Privatsphäre zum Beispiel? Was sollten wir denn zum Beispiel von uns alles erzählen? Und wo könnte etwas so privat sein, wo wir es gar nicht aushalten könnten, dass jemand anders zum Beispiel über uns lacht? Und dann ist so schon nicht das voll ausgeprägte Gefühl der Scham, sondern es gibt ja so leichte Vorformen, wenn also die uns sagen, Scham könnte drohen. Deswegen ziehen wir ja zum Beispiel auch in der Umkleidekabine den Badeanzug an. Das ist alles so etwas auch, wir könnten es auch als schampräventiv bezeichnen. Mhm. Und es schützt uns davor, dass sich tatsächlich mal jemand über uns lustig machen würde. Und so gibt es das auch, also der gesamte Bereich, die Privatsphäre und so weiter, wird auch etwas durch Scham, Peinlichkeit und solche Gefühle, die wir vorwegnehmen, geschützt.
Aber wir erleben doch gerade auch eine Phase des Sich-Selbst-Bloßstellens in Zeiten von Dschungelcamp und Castingshows. Die schämen sich ja offensichtlich nicht, die sich dem da aussetzen. Gleichzeitig gibt es geradezu Wellen von Beschämungen. Das ist Shame on You, was ich am Anfang schon zitiert habe, ist ja ein Stilmittel diverser Bewegungen von Me Too über Fridays for Future bis in die Corona-Krise hinein. Wie passen diese beiden Entwicklungen zusammen?
Ja, Sie haben ja am Anfang selber gesagt, dass das, wofür wir uns schämen, sehr unterschiedlich sein kann. Und also bei Menschen, die sich zum Beispiel so exponieren im Fernsehen oder irgendwas, dann krümmen sich ja die anderen vorm Bildschirm schon manchmal. Dann sind wir bei dieser Fremdscham bei den anderen. Mhm. Und diejenigen, die da im Fernsehen sind, sind vielleicht davon überzeugt, dass sie etwas ganz besonders Tolles zum Beispiel zeigen. Und man könnte sagen, sie haben einfach auch keine gute Selbsteinschätzung. Oder sie gewinnen Dinge damit, die stärker sind als diese Scham. Das müssten wir dann individuell mit diesen Menschen auch mal besprechen.
Aufmerksamkeit zum Beispiel. Bettina Schurke.
Ja.
Psychologin an der Evangelischen Hochschule Darmstadt. Recht herzlichen Dank. Schäm dich, aber richtig, der Tag in HR2 Kultur. Was jetzt kommt, stammt vom Siebenbürger Dichter Franz Hodiak und heißt Mythos.
Ich musste kotzen, also lief ich in die nächste öffentliche Toilette. Doch als ich sah, was für Ideologien sich an den Wänden trafen, ist mir das Kotzen vergangen. Ich tat es draußen, an einen Baum gelehnt. »Du Schwein«, sagte eine ganz, ganz feine Dame, »wir haben ja öffentliche Toiletten, weißt du das nicht?«
»Schäm dich, aber richtig, der Tag in HR2 Kultur. Auch Tiere können sich schämen, wenn ihnen etwas peinlich ist, habe ich vorhin gesagt.« Ist allerdings nicht so ganz eindeutig geklärt. Es gibt führende Verhaltensforscher, die ihre Beobachtung so interpretieren. Der deutsche Ethologe Norbert Sachse hat in seinem Buch »Der Mensch im Tier« beschrieben, warum Tiere uns im Denken, Fühlen und Verhalten oft so ähnlich sind. Er geht davon aus, dass zu den Ähnlichkeiten bei manchen Tieren auch ein Gefühl für Peinlichkeit und Scham gehören. Und der US-amerikanische Evolutionsbiologe Mark Bickoff leitet das vom Vorhandensein eines Gewissens ab, das er eine Reihe von besonders sozial lebender Tiere attestiert, die er die moralischen Tiere nennt. Er weiß sich dabei mit dem Vater der Evolutionsbiologie im Einklang.
Charles Darwin sagte, dass jedes Tier, welches mit gut entwickelten sozialen Instinkten ausgestattet ist, auch eine Art von Gewissen entwickeln kann. Neben Liebe und Sympathie zeigen Tiere auch andere Qualitäten, die mit den sozialen Instinkten verknüpft sind, die man bei uns Menschen moralisch nennen würde. Ich denke, dass Hunde etwas sehr Ähnliches zum menschlichen Gewissen besitzen. Darwin glaubte daran, dass Tiere eine Art Fähigkeit zur Selbstbestimmung besitzen, eine Fähigkeit, sich zwischen verschiedenen Handlungsalternativen zu entscheiden. Er wies auch darauf hin, dass es bei den Tieren phasenweise innere Konflikte über konkurrierende Impulse gäbe. Darwin beschrieb Gewissen als einen nach innen gerichteten Beobachter, der dem Tier sagt, dass es besser wäre, Impuls A zu folgen und nicht Impuls B. Hunde würden zum Beispiel kein Futter vom Küchentisch stehlen, auch wenn ihr Besitzer nicht anwesend ist. Die eine Handlung sollte gezeigt werden, die andere nicht. Die eine wäre dann richtig und die andere falsch. Impulskontrolle ist sicherlich eine wichtige Komponente von moralischem Verhalten. Moralpsychologen wie zum Beispiel Lawrence Kohlberg haben schon länger darauf hingewiesen, dass die Entwicklung von Impulskontrolle bei jungen Kindern wichtig für die vollständige und korrekte Entwicklung von Moral ist. Die Tiere, die für uns zu den moralischen gehören, sind zur Impulskontrolle fähig. Allerdings ist es nicht eindeutig, ob Impulskontrolle und Gewissen identisch sind oder ob Impulskontrolle allein für korrektes und vollständig entwickeltes moralisches Verhalten ausreicht. Es ist auch nicht abschließend geklärt, ob Tiere im Gegensatz zu Menschen kein Gewissen haben. Der bekannte Ethnologe Robert Hind schreibt in seinem Buch »Why Good is Good« über Menschen, dass das gute Gewissen dadurch entsteht, dass die eigene Handlung mit den verinnerlichten Normen der jeweiligen Gesellschaft übereinstimmen. Er nannte diese Normen moralische Wächter. Moralische Entscheidungen, sagt er, hängen vom Vergleich zwischen diesen inneren Wächtern und ausgeführten oder beabsichtigten Handlungen ab. Zumindest einige Tierarten, unsere moralischen Tiere, haben ein Gewissen, in dem Sinne, dass gewisse moralische Regeln vorhanden sind und eine Selbstbeobachtung stattfindet.
Zitat aus dem Buch »Sind die Tiere die besseren Menschen?«, das der Evolutionsbiologe Mark Bickhoff zusammen mit der Bioethikerin Jessica Pierce geschrieben hat. Konkrete Beobachtungen aus der Feldforschung steuern die Verhaltensbiologen bei, die bestimmte Tierarten lange in ihrer natürlichen Umgebung beobachtet haben. Eine der berühmtesten ist zweifellos die Primatenforscherin Jane Goodall, der wir einen Großteil unseres heutigen Wissens über das natürliche Verhalten unserer nächsten Verwandten verdanken, der Schimpansen. Jane Goodall erzählt einige von ihr beobachtete Episoden, die auf Schuldbewusstsein oder auch auf Schamgefühl hinweisen. Eine ist die Geschichte vom jungen Affen, der nach einem ungeschickten Sprung den anvisierten Ast nicht erreicht und aus dem Baum fällt. Unten angekommen, rappelt er sich blitzschnell auf und schaut sich nach den erwachsenen Tieren seiner Gruppe um. Erst als er sich sicher ist, dass niemand sein Missgeschick bemerkt hat, setzt er sich und untersucht den eigenen Körper nach etwaigen Schrunden und beginnt sich zu säubern. Etwas Ähnliches erzählt ein Hundebesitzer bei einer Diskussion darüber, ob Tiere Scham empfinden können.
Als meine Hündin schon sehr alt war, hatte sie bisweilen wohl Schwierigkeiten mit der Orientierung. Dann passierte es, dass sie die offene Tür nicht mehr traf. Stattdessen lief sie beim Hinausgehen gegen den Türrahmen. Sie war davon offensichtlich so verblüfft wie ich. Nach so einem Missgeschick drehte sie sich dann aber schnell nach mir um, wohl um zu sehen, ob ich es bemerkt habe. Wenn ich schnell genug war mit dem Wegsehen, war alles in Ordnung. Einmal aber erwischte sie mich beim Hinschauen. Daraufhin lief sie in den Garten und fing furchtbar an zu bellen. Ich ging ihr nach, um zu sehen, was los ist. Da stand sie und verbellte die Gartentüre. Ich denke, sie wollte mir sagen, ich weiß noch, was ich tue, da draußen ist jemand vorbeigegangen. Niemand ging vorbei. Ja, manche Tiere haben das Gefühl von Peinlichkeit. Sie empfinden Scham.
Julia Fischer, Professorin für kognitive Ethologie an der Universität Göttingen und Leiterin der entsprechenden Forschungsgruppe am Deutschen Primatenzentrum dort. Guten Tag.
Guten Abend, Herr Schön.
Kognitive Ethologie ist die Verhaltensforschung, die sich um die mentalen und sozialen Fähigkeiten der Tiere kümmert. Wir sind also mitten mit der Frage, ob Tiere Scham empfinden, mitten in ihrem Forschungsgebiet. Eben habe ich die zitiert, die die Frage mit Ja beantworten. Wissenschaft lebt vom Widerspruch. Wie schätzen Sie die genannten Beobachtungen ein?
Also es ist ganz schwierig zu beantworten, weil wir die Tiere ja nicht befragen können. Und dann gibt es in der Wissenschaft auch einen guten Brauch, nämlich zu sagen, was ist denn, müssen wir annehmen, dass sie Scham haben, um zu erklären, wie sie sich verhalten? Oder können wir es auch anders erklären? Und einzelne Anekdoten sind natürlich dann immer schwierig. Also ich persönlich, wir hatten früher Pferde, würde auch sagen, dass sich das Pferd geschämt hat. Aber ich muss es nicht annehmen. Also aus der wissenschaftlichen Perspektive kann es auch sein, dass das Pferd gelernt hat. In unserem Fall, dass wenn es den Wasserhahn aufmacht im Winter und der Boden im Stall dann gefriert, dass ich dann anders reagiere, als wenn ich zum Füttern komme. Ne? Und dass es sich daraufhin gewissermaßen schon mal vorsichtshalber mit seinem Hinterteil zu mir dreht. Das könnte ich als Scham interpretieren, aber als Wissenschaftler muss ich sagen, ich weiß es nicht. Vielleicht hat er einfach gelernt, dass ich jetzt böse gucke, wenn ich sehe, dass der Stall unter Wasser steht. Und so haben wir das im Freiland eben auch, das Problem. Wenn wir das beobachten, müssen wir es annehmen. Und ich würde sagen, eigentlich kommen wir ohne das Konstrukt Scham sehr gut aus, um das Verhalten von Tieren zu erklären.
Zunächst einmal braucht es, um sich zu schämen, Entschuldigung, ein Bewusstsein von sich selbst. Das ist klar in der Psychologie. Da gibt es den berühmten Spiegeltest. Erkennen sich die Tiere in ihrem Spiegelbild? Kleine Kinder tun das nicht. Wenn sie dann älter geworden sind, dann tun sie es. Tiere auch. Die Antwort ist bei vielen intelligenten Tieren ja. Wie ist es mit dem Unrechtsbewusstsein, vorhin von Marc Bikoff Gewissen genannt?
Also ich würde sagen, wir brauchen das nicht unbedingt. Ja, es kann einfach sein, dass die Tiere gelernt haben, zum Beispiel, wenn jetzt ein Tier ein anderes beißt, was es nicht beißen soll, dass es dann zum Beispiel bestraft wird, also dass das andere Tier dann einfach zurückbeißt. Ja? Mhm. Und es kann also sein, dass wenn wir sehen, aus Versehen gibt es jetzt einen spielerischen Biss, der vielleicht zu stark war, dass das Tier sich sofort zurückzieht. Das muss dann nicht unbedingt ein Ausdruck von Scham sein, dass es was falsch gemacht hat, sondern es kann auch Ausdruck sein, oh, das war jetzt ein Fehler, jetzt kriege ich gleich zurück, also ziehe ich mich selber zurück, bevor das passiert. Und insofern, ich fand, Frau Schurke hatte das ja vorhin ganz schön ausgeführt, es gehört eben noch mehr dazu als ein Selbstbewusstsein, nämlich eine Vorstellung von Normen. Und soweit ich die Tiere kenne in der freien Wildbahn, zumindest die Paviane und die Makaken, die ich wirklich jahrelang beobachtet habe, haben wir da keine Normen. Also ist sowas nicht erkennbar, dass es gewissermaßen Regeln gibt, die auch konventionalisiert sind. So, das macht man nicht. Ja, das brauchen wir nicht, um das Tierverhalten zu erklären. Und ich denke schon, dass Scham, also ich sehe das anders als Herr Bikoff, der auch sicherlich sehr weit geht in seinen Interpretationen, dass man vieles von dem einfach sich auch einfacher vorstellen kann.
Und wie sagen Sie das bei unseren, Sie sind ja im Primatenforschungszentrum, bei unseren nächsten Verwandten im Tierreich, die Schimpansen, schämen die sich oder schämen die sich eher nicht? Also Jane Goodall hat sie opportunistische Individualisten genannt. Da wird dann selbst noch die eigene Großmutter betrogen, wenn es gerade passt. Also die schämen sich eher nicht wahrscheinlich, ne?
Nein, also auch die Anekdote, das ist eine schöne Anekdote mit dem Affen, der aus dem Baum fällt, aber vielleicht war der auch einfach, hat er sich umgeguckt, um zu gucken, ob ihn jemand geschubst hat und er das nicht mitbekommen hat oder was weiß ich. Also das ist wirklich schwer zu sagen, aber ich würde sagen, die schämen sich eher nicht und die haben dadurch vielleicht auch ein etwas leichteres Leben, weil sie eben sich nicht überlegen müssen, wie andere sie jetzt finden. Und sie sich gewissermaßen ganz auf das Hier und Jetzt konzentrieren können. Und Scham ist ja auch etwas für Menschen, was belastend ist. Also was einen auch immer dazu zwingt, gewissermaßen sich zu kontrollieren und zu überlegen, also wo sind denn jetzt die Normen? Habe ich jetzt wieder was falsch gemacht? Also es okkupiert einen ja auch. Und das glaube ich nicht, dass die Tiere gewissermaßen mit dieser Bürde belastet sind.
Auch nicht bei den deutlich sozialer lebenden Tieren, den Wölfen zum Beispiel, von denen wir Menschen, das sagen nun wieder auch einige Forscher, uns einen Gutteil unseres eigenen Sozialverhaltens abgeschaut haben.
Nein, das glaube ich nicht. Aber was die sicherlich haben, ist ein unheimlich gutes Gespür dafür, wie andere auf sie reagieren. Und das gerade bei Hunden, das weiß jeder Hundebesitzer, dass wenn ein Hund gewissermaßen was falsch gemacht hat, dann kann er natürlich antizipieren, dass der Besitzer jetzt vielleicht entrüstet ist, dass die Sahnetorte nicht mehr da steht, wo sie jetzt ist, sondern da ein großer Bissen fehlt oder sowas ähnliches. Und das mit den Hunden, dass die kein Futter stehlen, das stimmt auch nicht für alle Hunde.
Also, nein, natürlich
da gibt's
nicht.
Ja auch schöne Experimente zu, die man gemacht hat. Also wenn der Besitzer oder die Besitzerin so sitzt, dass die Augen in Richtung des Hundes sind, dann wird nicht geklaut, aber wehe, der dreht sich um. Ja? Mhm. Dann kann das eben doch ganz schnell gehen, dann sozusagen bricht die Gier durch.
Ja, das war vorhin das berühmte Beispiel von Darwins Hunden. Das war ja das, was Bikoff da zitiert hat.
Ja. Also man kennt das, dass man kann das in den Tieren sehen, wenn man möchte, aber man muss es nicht. Und wir in der Wissenschaft sind dann eben gehalten zu sagen, ja, dann müssen wir irgendwie das versuchen, einfacher zu erklären. Das sind einfach die Regeln, an die wir uns halten.
Rede und Gegenrede, so ist Wissenschaft. Vielen Dank, Julia Fischer, Professorin für kognitive Ethologie an der Universität Göttingen. Schäm dich, aber richtig, der Tag in H2 Kultur. Das nächste Gedicht kommt vom Jazzer und Lyriker Volker Griegel und heißt »Wie sich das nackte Schaf mal schwer gehen ließ«.
Eins von den splitternackten Schafen, das konnte nachts partout nicht schlafen. Es lief zur Wirtschaft um 9:30 und blieb direkt am Tresen stehen. »Herr Ober«, schrie das nackte Tier, »ein Fernet und ein Weizenbier.« Es kippte rasch den Schnaps, den braunen, die Herren konnten nur noch staunen. Das Schaf betrank sich wie ein Schwein. 8 Weizen waren es allein, dazu 11 Fernet und 3 Gin. Macht 14 Schnäpse, immerhin. Viel später dann, es war schon 4, begann das angesoffene Tier sehr laut zu singen. Aber wie? Die Herren staunten wie noch nie. Das Schaf sang schwer obszöne Lieder, eins nach dem anderen, immer wieder. Die Herren dachten, nicht zu fassen, wie kann man sich so gehen lassen? Trotzdem sind sie dann noch geblieben, bis ganz zum Schluss, so gegen 7. Der Wirt gab noch 2 Runden aus, dann wankte man erschöpft nach Haus.
Schäm dich, aber richtig, der Tag in H2 Kultur. Es gibt, sagt das Lexikon, einen Unterschied zwischen Kulturen, die auf Scham basieren und solchen, die auf Schuld basieren. Da wir im christlich basierten Kontext angeblich schon mit einer Erbsünde geboren werden, dürften wir zur Schuldkultur gehören. Allerdings gibt es bei uns in Europa auch Strukturen, die eher der Schamkultur zugemessen werden. Großfamilien zum Beispiel, die im inneren Kreis wichtiger sind als die Gesellschaft und deren Normen außen. Über den Unterschied und die Diskussion darüber, Marcel Sommer.
Der größte Unterschied zwischen Scham- und Schuldkulturen ist nach der Theorie, ob jeder einzelne Mensch Normen und Werte verinnerlicht hat oder ob die Gesellschaft die Menschen von außen kontrolliert. Schuldkulturen sind danach vor allem die westlichen, die von der protestantischen Religion beeinflussten Gesellschaften. Für die Menschen in der Schuldkultur sind Recht und Gerechtigkeit absolute Instanzen. Jeder weiß, was Recht ist und was Unrecht ist. Wenn man gegen das Recht verstößt, empfindet man Schuldgefühle. Und Verstöße betreffen nur den Einzelnen. In der Schamkultur dagegen spielt die Beziehung zu anderen eine größere Rolle als die Regeln an sich. Es geht darum, das Gesicht des Gegenübers zu wahren. Die Gesellschaft als Kollektiv definiert, was angemessen ist. Das heißt, wer gegen Regeln verstößt, wird eher von anderen, von außen bloßgestellt, als dass er oder sie sich von innen heraus schuldig fühlt. Bekannt gemacht hat diese Theorie die amerikanische Kulturanthropologin Ruth Benedict mit ihrem Buch Chrysantheme und Schwert. Das ist 1946 erschienen. Benedict sollte im Auftrag der US-Regierung die japanische Gesellschaft studieren. Denn mitten im Zweiten Weltkrieg wollten die USA wissen, wie der Feind in Japan tickt. Benedict beschrieb die japanische Gesellschaft als Schamkultur, in der die Gesellschaft als Kollektiv wichtiger ist als die Einzelperson. Ein Problem der Studie war, Ruth Benedict war wegen des Krieges gar nicht vor Ort in Japan. Sie interviewte stattdessen japanische Einwanderer und analysierte japanische Literatur. Trotz dieser methodischen Schwächen hat Benedicts Studie stark beeinflusst, wie die japanische Kultur in den USA bis heute wahrgenommen wird. Heutzutage ist eine klare Einteilung von Gesellschaften in Schuld- und Schamkulturen umstritten. Denn meistens schwingt dabei eine moralische Bewertung mit. Die Menschen in der meistens christlich geprägten Schuldkultur gelten als selbstbestimmt und gewissenhaft. Auf der anderen Seite wird Menschen in asiatischen Kulturen unterstellt, sie seien hauptsächlich fremdbestimmt und hätten Werte weniger verinnerlicht. Dadurch seien sie zum Beispiel anfälliger für Manipulation von außen. Empirische Nachweise für einen fundamentalen Unterschied von Scham- und Schuldkultur fehlen.
Professor Thomas Schirmacher, Religionssoziologe und Menschenrechtsforscher und stellvertretender Generalsekretär der weltweiten Evangelischen Allianz, also dem Netzwerk der reformatorischen und evangelikalen Kirchen und Organisationen. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben sich mit Scham- und Schuldkultur auseinandergesetzt und Sie werden auch im Wikipedia-Artikel zu diesem Thema auch zitiert. Sie unterscheiden die Maßstäbe, nach denen kulturell geurteilt wird. Da ist einmal das Gewissen, das wäre die Schuldkultur, und andererseits die Gesellschaft, auch die engere, Großfamilie zum Beispiel, das wäre die Schamkultur. Was bedeutet diese Unterscheidung eigentlich konkret? Wie wirkt sich das in der Konditionierung von Menschen und ihrem Verhalten aus?
Ja, ich würde natürlich mal vorweg sagen, ich spreche ja von schuldorientiert und schamorientiert.
Ja, Sie nehmen es nicht so hart.
Ja, das klang ja schon an. Also ich glaube, dass tief in uns beides drinsteckt. Und natürlich jeder Mensch im Westen kann auch Scham empfinden. Und umgekehrt gibt es natürlich auch in Japan, das wurde jetzt erwähnt, ein Rechtssystem. Und die Richter urteilen dann natürlich nicht viel anders als unsere Richter hier. Aber ich glaube schon, dass es da einen tiefgreifenden Unterschied gibt, der nur keine Wertung enthält. Die Frage danach, ob ich mich mehr als Individuum sehe, und ein, wie wir eben sagen, schlechtes Gewissen habe, weil ich das Empfinden habe, gegen eine über allem stehende Norm verstoßen zu haben. Oder ob ich das Empfinden habe, dass ich die Menschen um mich herum, ob Familie oder Clan oder auch das ganze Land, in Verruf gebracht habe. Wie gesagt, beides steckt irgendwo in uns drin. Aber es sind doch ganz unterschiedliche Reaktionen. Das heißt, im einen Falle kann ich im Extremfall bis zum bitteren Ende drauf bestehen, ich bin unschuldig, bis mir meine Schuld bewiesen ist und darum kämpfen, ohne dass das irgendeinem anderen schadet. Ja. Und im anderen Falle, wenn ich das jetzt also beispielsweise in China machen würde, würde ich die Familie, die Verwandten, alle, die mit drin, alle mit in Mitleidenschaft ziehen und die Leute würden nicht sagen, ist der aber mutig, ja, also Protestanten wurden erwähnt, Luther, ja, hier stehe ich kann nicht anders, ja, würde nicht als mutig empfunden, sondern als jemand, der rücksichtslos sich nicht drum kümmert, was eigentlich aus anderen wird, ja.
Also der wäre dann sozusagen beschämend für die Kultur oder die Familie, die Gesellschaft, also aus der er kommt.
Das Gegenstück zur Scham ist ja die Ehre. Mhm. Ja? Also ein bisschen in dem unangenehmen Begriff Ehrenmord kommt das Wort in Verruf. Aber prinzipiell ist das ja das Gegenstück. Die Ehre meines Volkes, die Ehre meiner Familie. Das ist erstmal das Entscheidende. Und ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel. Also Ihr Sohn hat also eine Straftat begangen und die Polizei will den jetzt abholen. Ja, und es ist seine Straftat und die Eltern werden jetzt, also nehmen wir mal den Vater, der Vater wird also jetzt entweder sagen, mein Sohn ist unschuldig, oder er wird sich heftig davon distanzieren und sagen, ich habe keine Ahnung, wie der dazu gekommen ist. Ja, in einer Schamkultur, das haben wir bei uns im Land etwa, jetzt nehmen wir eine türkische Familie, die Polizei soll jemanden verhaften, würde ich der Polizei empfehlen, den Vater um Erlaubnis zu bitten. Wäre für uns schwer nachvollziehbar. Darf ich Ihren Sohn verhaften? Ja, weil damit die Familienstruktur, der wird immer Ja sagen. Ja, weil man weiß ja auch, dass die Polizei den eh mitnimmt. Ja, aber die Familienehre wird insofern gewahrt, als dass das Familienoberhaupt um Erlaubnis gefragt wird. Ja, was bei uns, wird man sich fragen, was soll denn der Unsinn, ja?
Also das heißt, ja, da geht es um das Ansehen. Es geht darum, dass es wenigstens so aussieht, als habe man noch alles in der Hand.
Ja gut, wenn Sie jetzt sagen, dass es wenigstens so aussieht, da ist dann eben schon die Bewertung wieder drin. Mhm. Ja.
Okay.
Ich glaube, dass beides in uns Menschen zum einen tief drin steckt, wie wir überhaupt auf Fehlverhalten reagieren. Ich glaube, dass beides immer zusammengehört. Also ich sage mal so Schlagwort, soziale Marktwirtschaft ist eigentlich nichts anderes als der Ruf danach, das Soziale, was hat das für Folgen für alle, und das, was wir mit Marktwirtschaft darunter verstehen, also ich sorge erstmal dafür, dass ich möglichst viel Gewinn mache, dass das zusammengehört, ja. Und eine Gesellschaft, die so individualistisch ist, dass sich keiner mehr um die Familie schert, ja, die kann irgendwie, Frank Schirmer hat ja damals sein Buch geschrieben, dass in Krisensituationen jeder froh sein kann, wenn er eine Familie hat. Und, ja. Und umgekehrt würde ich aber auch sagen, eine Kultur, die ausschließlich auf du folgst der Gemeinschaft setzt, ist auf Dauer, können wir auch so auch nicht leben. Ja?
Aber diese,
es gehört zusammen. Ja?
Aber diese christlich geprägte Schuldkultur, die ist doch auch begrenzt. Also es gibt doch schon kulturelle Unterschiede zwischen, wenn Sie hier die Grenze nach Süden, die Schweiz oder nach Österreich überschreiten, dann haben Sie doch auch schon ganz andere Strukturen. Ja, da ist doch auch schon was anderes beschämend.
Wenn ich eine Gleichsetzung vornehme und sage, also christlich, dann, das klang ja schon an, dann muss ich schon sagen, protestantisch. Mhm. Ja, die meisten katholischen Länder, also nehmen wir mal, selbst innerhalb Deutschland gibt es schon diese Gefälle vom Norden nach Süden, ja, was im Mittelpunkt steht. Und spätestens in Österreich spielt die Schamkultur oder ich würde sagen die schamorientierte Kultur eine viel größere Rolle als bei uns. Und deswegen finden viele Österreicher, dass unsere Politiker oder wer auch immer hier auftritt, schamlos sind. Also, ja, also auch schon, wenn man sich die Debatten im Parlament miteinander vergleicht, sieht man also die Unterschiede schon. Und das ist aber nicht unbedingt christlich, denn wenn Sie jetzt, ich sag mal, nach Korea gehen und nehmen da, was ist da, ein Drittel der Bevölkerung ist inzwischen christlich, kommen aus einer geprägten, schamorientierten Kultur und verbinden das mit dem Christentum. Ja, und die schwören zwar auf Luther und Calvin, und die ist ja überwiegend in Korea protestantisch, haben das aber mit ihrer Kultur insofern versöhnt. Und das kommt bei uns dann oft so rüber, dass also keiner traut sich irgendwas Böses über den Pastor oder den Pfarrer zu sagen, ja, weil sich da eine ganze Kirchengemeinde als
beschämt fühlt.
Als beschämt fühlt, ja. Und deswegen werden also Probleme in der Gemeinde auf ganz andere Weise gelöst, ja.
Sagt Professor Thomas Schirmacher, Religionssoziologe und Menschenrechtsforscher. Recht herzlichen Dank. Schäm dich, aber richtig, der Tag in HR2 Kultur. Das letzte Gedicht für heute kommt vom Hamburger Schriftsteller Matthias Politiki und heißt Klofrau, das Ende der Sanftmut verkündend.
Hey, ihr Schlappschwänze da drin, hört alle her! Ihr brunzenden Brezelbäcker und sonstigen Helden des Hosenstalls, die ihr in schönster Regelmäßigkeit und mit Absicht eure Kippen auf meinen Pinkelsieben verteilt und so breitbeinig euch dann gebärdet, dass euren Strahl ihr ins Pissbecken nicht lenken mehr könnt. Und auch ihr seid gemeint, ihr krächzenden Krümelkacker, ihr feisten Furzer und stillen Genießer, die ihr so wichtig euch nehmt, dass ihr eure zum Himmel wild stinkenden Werke nicht runterspülen wollt, auf dass man, nach euch die Sintflut, lang noch Respekt euch zollt. Und ihr schäbigen Scheißkerle allemal, ihr Dünnpfifferlinge, die ihr mit größtem Gestöhn euer Markenzeichen versprenkelt auf Deckel wie Brille, wie Kacheln, als hättet ihr durch einen Ventilator gekotzt und dann noch nicht mal zerknirscht einen Blick auf meine Untertasse werft. Vor allem ihr aber, habt Acht, ihr lüsternen Handlanger, die ihr mal schnell ein Gejapse euch gönnt und euch verschwiemelte Botschaften auf jede Wand hier hinschmiert und auch den letzten sauberen Fleck dieser Welt in einen Schweinestall verwandelt. Hey, hört her, denn es wird allerhöchste Zeit, dass ihr mir länger hier nicht mehr all meine Duftsteinchen klaut.
Sie schämt sich nicht, sie beschämt. Und das ist nämlich genau das, was noch fehlt und etwas ausführlicher zu behandeln ist, was wir zwar schon angesprochen, aber noch nicht ausgeführt haben. Die Kulturtechnik des Beschämens. Shame on you, Rainer Dachselt.
Schämen ist, wie wir gehört haben, meist unangenehm. Viel befriedigender ist shamen. Denn das ist Englisch für beschämen, geht also gegen andere. Verschiedene Varianten von Shaming gehören zur Standardkommunikation, vor allem in sozialen Netzwerken im Internet. Zum Beispiel Bodyshaming. Jemanden als dick, unansehnlich, hässlich oder sonst wie körperlich abstoßend diffamieren. Und du bist fett, ist schon auf dem Schulhof immer ein gutes letztes Argument. Im Internet aber vor größerem Publikum noch viel wirksamer. Bodyshaming wird da hauptsächlich von Erwachsenen betrieben, um Menschen fertig zu machen, die man eigentlich aus anderen, zum Beispiel politischen Gründen, nicht ausstehen kann. Mir doch egal, was du sagst. Du bist hässlich. Verwandt ist das Slut-Shaming. Eine Frau für ihr Auftreten oder Verhalten als Schlampe bezeichnen. Schaut euch nur das Flittchen an. Ein weiterer Klassiker, der in seiner Wirkung durch das Internet verstärkt wird. Denn natürlich ist es ziemlich egal, wenn ich alleine jemanden schäme. Wenn meine herabsetzenden Kommentare und Bilder aber Tausende oder Hunderttausende erreichen, die sie dann womöglich weiterverbreiten, dann ist der mittelalterliche Pranger eine humane Veranstaltung gegen die systematische Bloßstellung im Netz. Sowas machen aber nur böse Menschen, denken Sie jetzt vielleicht. Aber so einfach ist es nicht. Das machen besonders gerne auch die, die sich für gut halten, natürlich um die Bösen zu schämen. Für sexistische oder rassistische Äußerungen zum Beispiel. Eine amerikanische PR-Managerin twitterte 2013 aus dem Flugzeug: Unterwegs nach Afrika, hoffentlich kriege ich kein AIDS. Ein Witz, ich bin weiß. Dummer Witz. Von ihren 170 Followern haben das offenbar ziemlich viele weiterverbreitet. Schnell wurde sie zur weltweiten Zielscheibe von Spott und Verachtung und war schon bei der Landung ihren Job los. Das Schämen von vermeintlichen und echten Fällen von Sexismus, Rassismus und Homophobie ist so populär, dass es einen eigenen Namen bekommen hat. Call-out-Culture, eine Kultur des öffentlichen Bloßstellens. Außer der Gefahr dabei, auch die Existenz von vielleicht unschuldigen Menschen zu zerstören, besteht beim Schämen auch die Gefahr, sich im Dickicht der eigenen moralischen Rechtfertigungen für sowas zu verlaufen. Beispiel Corona-Shaming. Wochenlang waren sich fast alle einig, dass Menschen, die Hygiene- und Abstandsregeln öffentlich verletzen, empathielos, asozial und halbkriminell sind. Christian Lindner umarmt einen Bekannten. Die hessische Landesregierung steht dicht gedrängt im Aufzug. Schämen, was die Tastatur hergibt. Und dann diese Hygienedemonstranten und dieses Berliner Partyvolk auf Booten. Also alles Leute, die wir nicht mögen, schämen, schämen, schämen. Oft garniert mit dem freundlichen Wunsch, dass die aber nicht behandelt werden, wenn sie das Virus erwischt. Gleichzeitig erfahren wir aber, wo die Ansteckungen tatsächlich passieren. Bei baptistischen Gottesdiensten. Okay, diese Fanatiker kann man ja noch ein bisschen schämen. Aber eben auch bei Roma-Großfamilien. Und da geht das dann schon gar nicht mehr. Und dann diese Antirassismus-Demos, wo vor Empörung die Maske verrutscht und die Abstände mal nicht eingehalten werden. Und wer da jetzt noch schämt, der muss sich eigentlich was schämen.
Rainer Dachselt über die Kulturtechnik des Beschämens. Andere in die Scham zu zwingen, ist offenbar ein beliebtes Gesellschaftsspiel. Ist ja auch schöner, als sich selbst schämen zu müssen. Wobei Denunziantentum immer schon eine eigentlich beschämende Sache war oder, von heute aus gesehen, wenigstens gewesen hätte sein sollen. Professor Ute Frevert, Direktorin des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin und auch des Forschungsbereichs Geschichte der Gefühle dort. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwinn.
Das, was wir eben zuletzt gehört haben, wird im Englischen schon mit einem Fachausdruck belegt, Social Distancing Shaming, also auf Deutsch etwa Abstandsscham. Da werden Mitmenschen angeprangert, die sich nicht an die Corona-Regeln halten oder je nach Position, je nach Meinung, dann auch mal die, die sich an die Regeln halten. Vor Corona gab es eine andere Variante, die jetzt wohl demnächst wiederkommen wird, die Flugscham. Ist das jeweils eine neue Form eines alten Phänomens, nämlich das an den Pranger stellens?
Ja und nein. So antworten Historiker immer. Ja, weil die klassischen Merkmale einer öffentlichen Beschämung stattfinden. Es gibt einen Täter, es gibt ein Opfer und es gibt eine Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit ist ganz wichtig dabei, die zuhört, die und auch durch ihr Zuhören gewissermaßen auch schon Teil des Ganzen wird, also selber auch Teil nimmt an dieser Beschämung, entweder sich dagegen wehrt oder sie verstärkt. Das Nein resultiert daher, dass die Geschichte der Beschämung ja eine ist, die ursprünglich beginnt mit starken Institutionen. Also die Kirche beschämt durch diese Kirchenbuße, der Staat beschämt in Form seines Rechtssystems. Also wenn jemand was Unrechtes getan hat, wird er nicht nur dafür zur Verantwortung gezogen, indem er entweder geköpft wird oder ins Gefängnis wandert oder eine Geldstrafe zahlen muss, sondern er wird zusätzlich auch noch beschämt.
Und also das öffentlich ist zur Schau gestellt.
Ja, öffentlich zur Schau gestellt. Er kommt an den Pranger. Gibt es ja tausend verschiedene Formen, in denen, also die Menschen waren sehr erfinderisch, da drin andere Leute bloßzustellen. Manche werden gebrandmarkt, manche werden mit Steinen beworfen oder verprügelt und aus der Stadt getrieben. Also da gibt es tausend verschiedene Formen. Und aus dieser Praxis haben sich sozusagen die Institutionen seit dem 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts rausgezogen. Und wer sozusagen drin bleibt in diesem Spiel, das sind wir alle.
Das heißt, es ist vergesellschaftet sozusagen.
Ja, vergesellschaftet, man kann sogar mit einem hochtrabenden Wort sagen, es ist demokratisiert. Mhm. Jeder macht es mit jedem.
Was hat das für eine Funktion? Woher kommt das, andere in die Scham zu zwingen, sie öffentlich bloßzustellen? Geht es da um Disziplinierung?
Naja, man kann dem schon theoretisch zumindest etwas abgewinnen, weil es ja darum geht, dass es zumindest eine imaginierte, eine vorgestellte Gemeinschaft gibt. Das mag eine Stadtgesellschaft oder Dorfgesellschaft sein, das mag ein Klassenverband sein, das mag eine ganze Nation sein, die sich bestimmte Regeln gegeben hat. Manchmal ja auch in Form von Gesetzen, manchmal einfach in Form von geschriebenen oder ungeschriebenen Regeln. Und die möchte, und das ist sozusagen auch etwas, was eigentlich von der Gemeinschaft auch gewollt wird, dass diese Regeln das Zusammenleben einfacher machen und eben bestimmte Grenzen setzen. Und wenn Menschen diese Grenzen verletzen, werden sie etwas sehr unsanft daran erinnert und eigentlich sozusagen klassischerweise mit der Erwartung, dass sie sich später dann daran halten, weil diese Erfahrung des Beschämtwerdens so unangenehm war, dass sie die nicht wiederholen wollen.
Aber eigentlich ist es ja eine Ausgrenzung. Die Menschen, die sich auf der richtigen Seite wähnen, stellen die anderen raus in die Ecke der Gesellschaft. Das war ja früher in der Schule so. Da mussten die bösen Kinder in die Ecke des Klassenzimmers, um sich dort zu schämen.
Ja, böse nicht, aber wenn man wieder Worte gegeben hat, so erinnere ich noch aus den 60er Jahren, ja, das war sozusagen fast alltäglicher Usus. Aber es hat eine Kontrollen, eine Disziplinierungsfunktion. Es hat was mit In-Group, Out-Group zu tun. Es gibt immer diejenigen, die immer alles richtig machen und diejenigen, die immer in der Ecke stehen. Diese Ausgrenzungsmechanismen spielen da eine große Rolle, aber der letztendliche Wunsch, der dahinter steht, das Ziel dieser Beschämung, ist letztendlich nicht Ausgrenzung für immer und ewig, sondern Reintegration in die Gemeinschaft in dem Moment, in dem ich reumütig zurück meine Verfehlungen anerkannt habe und möglicherweise sogar Abbitte getan habe. Oder einfach, wenn ich gar nichts gemacht habe, mit dem Rücken zur Klasse gestanden habe, eine halbe Stunde.
Aber die Shame on you rufen, sind doch eigentlich die Guten. Die empfinden sich als die Guten. Und die Beschämung ist dann ein Distinktionsmerkmal
ja.
für die.
Ja, und das ist das, was die jetzige Situation auch so besonders macht. Also einerseits es gibt eine Kontinuität, andererseits gibt es auch eine Besonderheit dieser Situation, weil sie vor dem Hintergrund sozusagen einer hohen, auch nachvollziehbaren Moralisierung sozialen Handelns stattfindet. Wir fühlen uns alle mehr oder weniger offen gefährdet durch dieses Virus, was immer noch unter uns ist. Und wir versuchen uns selber und damit auch alle anderen zu schützen davor. Und wenn wir erkennen, dass es bestimmte Leute gibt, die das nicht tun, die zu cool sind, das zu tun oder zu nachlässig oder zu indifferent oder manchmal auch dumm, dann reagieren wir darauf und unterschiedlich zivilisierter Form. Manchmal einfach nur durch ein böses Wort, manchmal durch Geschrei und guck mal da, der Struwwelpeter, eklig steht er da und er hat keine Maske auf. Also diese Vorstellung, man tut das Richtige, indem man diejenigen, die das Falsche tun, öffentlich bloßstellt, hat in der jetzigen Corona-Krise schon auch nochmal eine besondere Dringlichkeit, nämlich die Dringlichkeit einer akuten Gefährdungssituation.
Aber die Dimension des Beschämens im Internet, also in den sogenannten sozialen Netzwerken, ist eine andere als die des Beschämens damals am Pranger irgendwo in einem Dorf oder meinethalb auch in einer Stadt. Dies ist ja eine Form von Selbstjustiz, was da passiert.
Ja, und das ist auch fast, das würde ich auch nicht mehr unter den Begriff der Beschämung nehmen, sondern unter den Begriff der Demütigung fassen. Eine Demütigung hat die Funktion, jemanden zu stigmatisieren. Und wirklich sozusagen, also da funktioniert der Ausschluss perfekt. Diese Person soll nicht mehr zu uns gehören. Die hat irgendwas getan oder sich falsch angezogen oder was auch immer. Die wird einfach ausgegrenzt, stigmatisiert, weg mit dir. Die hat auch keine Chance, wieder zurückzukommen. Beziehungsweise ist das im Plot in dieser Geschichte, die da erzählt wird, gar nicht vorgesehen.
Zumal, wenn wir das Bild der Person sehen. Also das ist ja ähnlich wie früher die Handwerker, die gefehlt haben, die ausgeschlossen worden sind. Denen hat man den Ohrring mit dem Handwerkerzeichen, also mit dem Zeichen der Zunft, aus dem Ohr gerissen. Das waren dann die sogenannten Schlitzohren letztlich. Und heute zeigen wir die Leute ja auch im Internet.
Ja, und das Internet hat ja dann auch, darüber ist ja auch viel schon gesprochen worden, hat ja dann auch nochmal den besonderen Kick, dass es diesen Ausschluss in einer Öffentlichkeit praktiziert, die frühere Ausschlussmechanismen oder auch Beschämungsmechanismen nie gehabt haben und dass das Internet diese Beschämungspraktiken oder Ausschlusspraktiken auch auf Dauer stellt. Man kann ihnen ja gar nicht mehr entkommen. Und wir haben ja diese Beispiele auch gerade von jungen Leuten, die dann wegziehen, weil sie es nicht mehr aushalten. Es folgt ihnen auch wieder in den neuen Ort, in die neue Schule.
Dem müsste man eigentlich Einhalt gebieten, oder? Wenn man Demokratie erhalten möchte.
Es ist eines der widerlichsten Ausdrucksformen von allgemeiner Partizipation an Öffentlichkeit. Und bin ganz Ihrer Meinung, man sollte ihm Einhalt gebieten. Wer kann ihm Einhalt gebieten? Das ist sozusagen mein Mantra, meine Mission, mit der ich durch die Lande ziehe. Wir können es nur als Publikum unterbinden. Wir können es unterbinden, indem wir uns immer und immer, wenn es passiert, selber exponieren und sagen, so nicht. Das widerspricht den Gepflogenheiten einer zivilisierten Gesellschaft, einer Bürgergesellschaft, die nicht mit Stigmatisierung, mit Demütigung arbeitet, sondern zunächst mal Respekt und Akzeptanz auch des anderen hat. Das heißt nicht, dass wir diese andere Person, die uns möglicherweise auch böse auf die Füße tritt, nicht darauf aufmerksam machen und nicht dafür kritisieren können. Aber wir sollten sie nicht in dieser sehr selbstgerechten, die Moral für sich gepachteten Art und Weise an den Pranger stellen.
Professor Ute Frevert, Direktorin des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin. Recht herzlichen Dank. Schäm dich, aber richtig. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag, aber den müssen Sie ohne uns auskommen. Sie müssen bis Freitag warten, bis Sie uns wieder neu hören können. Nachhören können Sie uns natürlich in der Zwischenzeit, wie immer, überall da, wo es Podcasts gibt. Aber auch bei hr2.de. Tschüss bis Freitag, sagt Florian Schwinn.